Das ist Grenacher. Der Podcast mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Heute bin ich zu Gast in der Altstadt von Badisch-Laufenburg, wo seit Jahrzehnten ein Fachgeschäft für Polstermöbel gibt. Geführt von einer leidenschaftlichen Handwerkerin, die 1974 als eine der ersten Frauen in Baden-Württemberg ihren Meistertitel als Raumausstatterin bekommen hat. Grüezi, Barbara Rueb.
Grüß Gott.
Frau Rueb, vor einem halben Jahrhundert haben Sie zusammen mit 23 Männern als einzige Frau in der Meisterschule in Stuttgart angefangen. Das ist damals, glaube ich, schon noch ein bisschen anders als heute, oder?
Ja, es war, ich habe mich angemeldet und dann hat man mir da in Laufenburg, also in Säckingen, schon Schwierigkeiten gemacht. Ich habe in der Schweiz gelernt, ich habe in Basel gelernt und habe eine vierjährige Ausbildung gehabt. Und dann haben sie die Lehre etwa akzeptieren und dann habe ich nochmal müssen eine Gesellenprüfung machen. Da in Säckingen, also in Walsut oben in der Schule. Und habe die natürlich auch bestanden. Und dann haben sie mich müssen anmelden nach Stuttgart in die Meisterschule. Und dann haben die dort gestöhnt und gesagt, jetzt käme ich anfangen. Die Schule fängt schon an und sie haben eigentlich schon genug. Es ist schon aufgefüllt, sind immer so 24, sind immer für das Schuljahr parat, also der Platz gewesen. Und dann, also ich habe dann gedrängt und habe gesagt, ich will jetzt das machen. Und dann nachher hat er mich genommen da oben. Der Professor Bofinger hat er geheißen. Und dann bin ich da hochgefahren und bin in die Klasse gekommen und beäugt worden, wie haben sie wollen sagen, aha, die sucht jetzt eine zum Heiraten. Das haben sie gar nicht wollen ernst nehmen, dass ich eigentlich den Beruf will.
Lernen,
ja, also die Meisterprüfung machen will. Und dann hätte er mir alles nochmal müssen kopieren. Der Herr Bofinger hat er geheißen, der Lehrer. Und hat jedes Mal geschimpft, wenn er mal wieder ein paar Blätter gebracht hat, was er jetzt für Arbeit hat, dass ich da noch komme. Und am Ende von der Schule hat er mir gesagt, er sei froh gewesen, dass ich noch gekommen bin. Die Burschen seien viel anständiger gewesen nachher, wo noch eine Frau in der Klasse war.
So quasi als erzieherische Massnahme.
Ja, die haben sich dann schon ein klein wenig zusammengerissen.
Ist denn das Frausein überhaupt auch später in ihrem Leben als Handwerkerin oder als Meisterin ein Problem gewesen?
Also meine Kollegen, die haben schon ein wenig, mich ein wenig auf der Seite liegen lassen. Wenn man Versammlung hatten und so, dann haben sie immer geschwärmt, wie viel Profit sie gemacht haben und was sie alles bewerkstelligt haben. Und die meisten haben Böden gelegt damals. Und ich habe mich halt auch von den Kräften her, habe ich mich auf Vorhänge und auf Polstermöbel spezialisiert. Und ein ganz guter Lehrmeister war auch mein Vater.
Habe ich gerade darauf zu reden kommen. Also, Ihr Vater war ja auch Tapezierer und Satter, auch schon Ihr Grossvater.
Auch mein Grossvater.
Ist eigentlich für Sie, Frau Rueb, jemals zur Debatte gestanden, etwas anderes zu lernen als das Metier?
Doch, ich wollte eigentlich Ärztin werden. Okay. Aber es ist da, für meinen Vater ist das gar nicht in Frage gekommen. Das ist, er hat angenommen, dass ich den Beruf lerne.
Und quasi Ihre Fußstapfen vertreten.
Ja, und dann sind wir auch, wir haben, denen war Geschäft gsi, der Meier hat der geheißen. Und da war die Blandina Meier, die hat mich, hat mir dann die Lehrstelle zugehalten. Sie hat gesagt, da war sie und die Lehrstelle ist gut. Und dann habe ich mich dort gemeldet, das war der Bader damals in der Freie Straße.
In Basel?
In Basel, ja. Und dann habe ich aber meine richtige Lehre noch nicht antreten können, weil noch der Platz hat ein Schweizer Mädchen gekriegt. Und dann hat es geheißen, ein halbes Jahr soll ich was anderes machen. Und dann bin ich in die Teppichabteilung gekommen, von der Orientteppich. Und der Pater war ein Spezialist für ausgesucht schöne Orientteppich. Und die hätte man damals immer müssen kontrollieren, ob sie Löchli hatten oder ob alles gut war. Und dann war ich dort ein halbes Jahr. Und nach dem halben Jahr habe ich meine Lehrstelle immer noch nicht gekriegt. Und dann bin ich da mal aufs Arbeitsamt gegangen. Und dann hat sie gesagt, ja, es wäre halt wieder ein Schweizer Mädchen da, wo reinkommt. Und dann nach einem halben Jahr, wo es wieder so war, dann hat mein Vater gesagt, wir gehen jetzt weg, wir gehen nach Lörrach. Und dann hat er mir in Lörrach mich angemeldet. Und dann hat der Chef, der Herr Bader, hat mich geholt und hat gesagt, warum ich gehen will. Dann habe ich ihm das gesagt, warum. Und hat er überhaupt nicht gewusst. Und innerhalb von einem Tag habe ich meine Lehrstelle gehabt.
Was lernen wir daraus? Man muss mit den Leuten direkt reden, ja. Dann verstehen sie.
Immer nur die von den Ateliers haben das alles gemanagt und haben mich da immer wieder warten lassen.
Also man hat die deutsche Lehrtochter eigentlich nicht so gern wählen in der Schweiz.
Man hat einfach immer die Schweizer halt, man weiß nicht, es ist halt so. Ja.
Aber nachher ist es gut gegangen in der Lehre.
Dann habe ich fertig gemacht. Ich musste nach einem Jahr hat der Bader das Geschäft an die Firma Schuster von Zürich übergeben und die Ateliers sind geschlossen worden. Und dann habe ich aber von der Schule her ich die Frau Silbernagel kennt und die Frau Silbernagel, die hat auch ein Geschäft gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gern zu ihr, ob sie mich nicht übernehmen. Dann hat er zuerst gesagt, ja, der Herr Silbernagel, eigentlich ist ein anderer, wo mich hätte wollen, aber ich bin dann genommen worden und da habe ich es sehr gut gehabt, super gelernt.
Wenn ich Ihnen so zulasse, Frau Rueb, dann habe ich so den Eindruck, das vermittelt Sie auch, Sie sind jemand, der einen guten eigenen Kopf hat und auch weiss, wo Sie durchwollen. Ist das so ein bisschen auch in Ihrem Leben eine Leitlinie gewesen?
Ich habe das, was ich mir vorgestellt habe, habe ich verwirklicht, auch mit der Arbeit. Ich war aber jetzt nicht ein Sturkopf, wo man kann das gar nicht. Wenn man mit Leuten zusammenarbeiten muss, mit Kunden, muss man auf die Leute eingehen. Und wenn ich gemerkt habe, wenn ich jetzt einen Wohnraum gesehen habe und ich habe gedacht, oh, da wäre jetzt der Stoff wunderbar. Aber die Leute haben das nicht so toleriert, sie haben lieber etwas anderes gehabt. Und wenn ich dann gemerkt habe, sie wollen etwas anderes, dann bin ich darauf eingegangen. Also aufzwängt habe ich den Leuten nichts.
Aber Sie haben probiert, Ihren guten Geschmack im Prinzip den Leuten
wiederzubringen. Jawohl, und Sie auch darauf hinzuweisen, wie es rauskommt.
Das ist ja vielleicht etwas, wo, jetzt können wir vielleicht mal den Bogen schlagen, von seiner Zeit auf die heutige Zeit. Heute ist ja Wohnen etwas völlig, so empfinde ich es mindestens ich, etwas völlig anderes als dortzmal. Dortzmal hat man noch, ich sage es mal so, Wert aufs Einrichten gelegt. Ist das so?
Ja, das ist heutzutage mit Vorhängen. Die jungen Leute wollen höchstens noch einen weißen Schal irgendwo. Oder ein Rollo. Mhm. Oder eine Jalousie. Mhm. Sie wollen auch keine Teppich mehr. Sie wollen glatte Böden haben, wo man mal gerade durchsaugen kann. Mhm. Das heisst, sie wollen auch in die Pflege müssen. Mhm. Und wenn man Vorhänge hat, und schöne Möbel mit Stoff, das muss man pflegen.
Wieso haben wir das verlernt?
Ich glaube, es ist eine Bequemlichkeit. Man merkt es ja auch andere Sachen. Die Leute wollen auch nicht mehr einkaufen. Sie wollen es bestellen. Sie wollen nicht ein paar Schritte in eine Altstadt rein und etwas kaufen. Sie wollen es von ihrem am liebsten vom Bett aus noch bestellen und den Kunst. Und dann, wenn sie nichts ist, schickt man es wieder.
Sie haben ja hier Ihr Fachgeschäft in der Altstadt oder Hauptstrasse. Ich mag mich besinnen, früher, wo hier noch die Autos auf und runter gefahren sind. Ich nehme an, das ist heutzutage, wo die Rheinbrücke völlig neu anders ist. Es ist autofrei hier. Das hat man auch gemerkt.
Ja. Die von der Stadt und so haben immer gesagt, ja, wenn da außen alles größer wird, die Leute gehen einkaufen und hinterher gehen sie in die Altstadt und gehen noch in die Geschäfte. Mhm. Das war ein Fehldenken. Die Leute, wenn sie einkauft haben, sind sie gestresst und dann gehen sie ins Auto und gehen heim.
Bequemlichkeit, oder? Also man geht noch immer an, kauft rasch ein, im Küffel und dann geht man wieder weg und hat eigentlich das Auseinandersetzen, auf das wollte ich vielleicht auch noch kommen, das Auseinandersetzen, das Reden miteinander. Man kann ja auch, wenn man hier Gas auf und runter läuft, ein paar Worte wechseln miteinander, ohne dass man etwas braucht. Das verlernt man irgendwie.
Ja, denke ich mir schon. Also, wenn das jetzt so ein Markt ist und es hat viele Leute, die Leute kommen dann auch ins Geschäft, da läuft dann auch etwas mehr. Mhm. Oder sie sehen etwas. Mhm. Aber wenn es an manchen Tag denkt man, es leben gar keine Leute in dieser Altstadt. Da ist eine Ruhe. Da laufen die durch, die arbeiten gehen und wieder heimgehen. Mhm. Und sonst niemand. Höchstens die noch in die Wirtschaft gehen, essen.
Sie haben, glaube ich, das Geschäft jetzt 44 Jahre geführt.
Ja.
Jetzt hören Sie auf. Mhm. Tut das weh?
Also, manchmal bin ich froh gewesen, dass ich konnte denken, ich höre mal auf. Und sind so manche Sachen, wenn ich jetzt die schönen Stoffe sehe und meine schönen Posamente, die ich auch noch da habe, und die Kollektions, die Bücher, denke ich, also, Gott, oh Gott, ist das schade, wenn man nicht mehr mit dem arbeiten kann. Aber ich denke, ich werde wieder irgendwie etwas anderes finden, was mir gefällt. Ich habe auch schon Ideen, was ich machen will. Und
wollen Sie uns ein bisschen erzählen von diesen Ideen? Also was macht man mit, ich sage es jetzt mal ein bisschen schroff, mit dem Leben, wo ein grosser Abschnitt zu Ende geht und man hat eigentlich ein weisses Blatt vor sich und kann sagen, auf das habe ich noch Lust, auf das hätte ich noch Lust, das interessiert mich noch.
Also ich habe ja noch viele schöne Sachen im Speichern. Ich habe all die Stoffe und ich habe auch noch all die Werkzeuge von meinem Großvater und auch seine Gesellensachen, die er gemacht hat. Also der Großvater noch, der hat ja Sattlerhandwerk. Da haben sie ja früher müssen Kummet machen für Pferd und für Ochsen und so. Und da habe ich noch Sachen da und da würde ich gerne im Schaukasten dann immer mal wieder eine Ausstellung machen. Oder im Haus hat auch die Schwester gelebt vom Fischerhub, vom Göttihub. Die war Damenschneidermeisterin. Das war meine Mutter auch. Mhm. Und da sind auch noch viele schöne Sachen da, Spitzen, was die Leute früher an den Kleidern hatten. Das ist nicht nur so einfache Pullis und T-Shirts, sondern die Leute haben Wert gelegt auf schöne Kleider, die was Vermögen haben. Und sind auch die Lehrbücher da und Zuschnittbücher. Und so Sachen würde ich dann gerne mal im Schaukasten ausstellen. Und dann habe ich die große Krippe, die Schwarzwälder Krippe. Die habe ich also auch immer ausgestellt im Schaukasten.
Ist immer ein Highlight gewesen.
Ja.
Jede Weihnacht.
Ich war jetzt in Einsiedeln und war im Diorama. Und da war ich auch schon 2-3 Mal mit meinem Vater. Und da hat ja auch der Professor Döderlein, heißt er, der hat damals die Krippe aufgebaut auf 60 Quadratmeter oder 30 mhm. Quadratmeter, nein, 60 Quadratmeter mit 30 Meter Landschaft hinten. Wunderschön, ungefähr 400 Figuren. Und es ist innen. Und da kann man immer wieder schauen, das ganze Jahr. Und da habe ich mir schon überlegt, ob ich die Krippe nicht innen aufbaue.
Wo man sie dann das ganze Jahr quasi könnte und dürfte bestuhlen.
Jawohl. Und das ist ja nicht nur diese Weihnachtskrippe. Mein Vater hat noch den 12-jährigen Jesus im Tempel hat er noch geschaffen. auch wunderschön. Die Szene war in Mailand mal ausgestellt, an einer Weltausstellung.
Schön.
Und die würde ich dann, das würde ich dann aufstellen, weil wenn das immer im Keller unten steht, liegt das, sagen wir, vor 2 Jahren hatte ich mal eine Ratte unten, oder eine Maus, ich weiß es gar nicht. Und die hat mir auch 4 Figuren, hat sie mir Kleidchen verfressen und wahrscheinlich ein Nestchen machen damit.
Der Nachwuchs dann quasi.
Ja.
Aber ich sehe, Frau Rupp, Ihnen wird es, auch wenn keine Leute mehr ins Fachgeschäft kommen, nicht langweilig im Leben.
Nein. Und meine Mama macht ja auch noch sehr viel und ist immer etwas los in dem Haus.
Das wär's gsi. Der nächste Grenache gibt's bald überall dort, wo es Podcasts gibt.